Domradio Menschen.
Das Elend ist nicht zu übersehen, schreibt Frank Berzbach auf Facebook und fährt fort: Deswegen spende ich meine gesamten Dezember-Einkünfte an das Therapiezentrum für Folteropfer. Schrieb es und tat es. Im Dezember ist er deswegen oft eingeladen worden oder jemand hat ihm Essen vorbeigebracht. Auf jeden Fall hat er viele neue Erfahrungen gemacht. Die Einkünfte, auf die er verzichtet hat, verdient Frank Berzbach mit seinen Dozentenstellen für Psychologie und Medienpädagogik an Hochschulen. Er hat aber auch als Bildungsforscher gearbeitet und war Fahrradkurier für einen besonderen Buchladen. Alles zusammen ergibt wohl die Kunst, ein kreatives Leben zu führen. Und so heißt auch sein erfolgreichstes Buch. Darüber, über die Kunst, ein kreatives Leben zu führen, werden wir also reden. Und über vieles andere mehr in dieser Sendung Menschen. Herzlich willkommen, Frank Berzbach. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben, am Mikrofon Angela Krumpen. Die Sendung Menschen im Domradio. Zu Gast ist heute Frank Berzbach. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen oder nicht. Jedenfalls stellt sich unser Gast an dieser Stelle selbst vor. Deswegen bitte Alter.
43.
Beruf?
Hochschullehrer.
Berufung?
Autor.
Autor. Religion?
Katholisch, buddhistisch.
Wie gerne?
Leidenschaftlich.
Von meinem Vater habe ich?
Ehrgeiz.
Meine Mutter hat mir?
Offenherzigkeit.
Die Schule war für mich vor allem?
Angstbesetzt.
Technischer Zeichner bin ich geworden, damit?
Ich Ingenieur wäre wie mein Vater.
Als Zivildienstleistender in der Psychiatrie habe ich verstanden, dass ich?
Nicht homophaber bin.
Die Welt der Bücher habe ich entdeckt als?
Ich Michael Ende gelesen habe.
Pädagogik und Psychologie habe ich studiert, um?
Als Ersatz für das, was ich nicht studieren durfte über den zweiten Bildungsweg.
Pädagogik? Oh, meine Promotion hat mir?
Sehr viel Wissen verschafft.
In der Bildungsforschung konnte ich?
Die Struktur der Wissenschaft und des Hochschulbetriebs kennenlernen.
Als ich den Deutschen Studienpreis bekommen habe, habe ich?
Anerkennung bekommen.
Als Fahrradkurier konnte ich?
Mich immer genug bewegen.
Wenn ich heute Studentin an der FH in Köln wäre, könnte ich bei Ihnen lernen?
Zu arbeiten.
Wenn ich heute Studentin an der ECO sein wäre, könnte ich bei Ihnen lernen?
Nachzudenken.
Zen in der Uni geht nur, wenn?
Alle auf dem Boden sitzen.
Die sieben Werke der Barmherzigkeit sind für mich?
Sehr bedeutend.
Einen ganzen Dezember lang keine Einkünfte zu haben, bedeutet?
Askese.
Ein Tattoo ist für mich?
Schön.
Das Schweigen nach einem Schweigekurs zu brechen, finde ich schwerer als Einradfahren, weil?
Ich weiß nicht, ob ich den Satz unterschreiben würde.
Sie haben ihn selbst geschrieben.
Ich habe ihn selbst geschrieben.
Sie haben ihn selbst geschrieben.
Das Zurückgehen in die Welt ist eine Herausforderung, wenn man sich gerade an die Stille gewöhnt hat.
Das Homeoffice ist eine Gefahr, wenn?
Wenn man nicht sich einen Rhythmus und eine Struktur gibt.
Wer kreativ arbeiten will, muss?
Frustration aushalten.
Die Welt trägt uns auf eine eigenartige, unaufgeregte Weise, indem?
Wir Zuwendung von anderen Menschen bekommen.
Das Wichtigste, das ich meiner Tochter mitgeben will, ist?
Liebe.
Gott ist?
Barmherzigkeit.
Mehr zu all diesen Themen jetzt in dieser Sendung Menschen mit Frank Berzbach. Die Nächstenliebe besteht aus den Werken der Barmherzigkeit, die lauten Vertriebene aufnehmen, Trauernde trösten, Almosen geben. Ich lebe in nur einem kleinen Zimmer und kann leider dort keinen aufnehmen. Das Elend der aus Syrien und anderen Kriegsgebieten vertriebenen Menschen bedrückt mich sehr. Ich weiß nicht viel über die Ursachen, aber das Elend ist nicht zu übersehen. Ich lasse es zu, von Freude und dem Leid der Welt berührt zu werden. So einer der Grundsätze von Bernhard Glasmann. Ich möchte dem eine kreative Form geben. Zum ersten Advent werde ich mein gesamtes Dezember-Einkommen an das Therapiezentrum für Folteropfer Flüchtlingsberatung der Caritas in Köln überweisen, hat Frank Berzbach vor Dezember auf Facebook gepostet und ist heute zu Gast im Domradio in der Sendung Menschen. Wenn ich das lese, das heißt Vertriebene und Zeugnis ablegen, ist es überschrieben, denke ich, wow und okay. Das ist ein Schritt. Wie waren die anderen Reaktionen?
Sehr unterschiedlich. Es gab so einen Wow-Effekt im Freundeskreis. Es gab Bedenken, warum sich selber schaden quasi, warum in so einen Prozess gehen. Und es gab überwiegend groß Respekt, Begeisterung, Zuspruch. Also ich habe es ein paar Leuten vorher gezeigt, weil ich dann unsicher war Mitte November, ob ich es wagen soll. Und dann gab es Zuspruch und Hilfsangebote schon vorher und dann habe ich es gepostet und dann ist es in der Welt und dann kann man nicht mehr zurück.
Dann kann man nicht mehr zurück, genau. Ich habe Sie im Vorgespräch gefragt, wie kann ich das denn, wie muss ich mir das denn vorstellen? Es gibt ja Leute, die haben irgendwie einen reichen Onkel in Amerika und noch ein bisschen was auf der Bank und so und dann ist so ein Dezembergehalt, könnte ja sein, wie von der Tafel Schokolade, die ich habe, ein Stückchen abbrechen oder ein Riegel abbrechen, aber so war es nicht, oder?
Nee, so war es nicht. Mein Geld ist einfach weg und wie mich das Finanzamt jetzt gelehrt hat, meine Ersparnisse sind da auch weg. Und
Das habe ich nicht verstanden.
Es gab denn noch, also die Dezemberabbuchungen gehen natürlich weiter. Ich hatte vorher so die Fantasie, dass mit so einer Spendenaktion man viel Rückhalt bekommt. Den bekommt man natürlich im Freundeskreis, den bekommt man aber operativ ja nicht. Also die Welt bleibt unfreundlich. Vermieter zahlen Kautionen nicht zurück, Finanzamt bucht ab, okay, auch wenn es unerwartet ist.
Okay,
und also
verstehe.
So das reale Leben geht weiter.
Also Sie haben nicht nur die Tafel Schokolade abgegeben, Sie mussten sich auch noch eine andere Tafel Schokolade leihen.
Ja, so ähnlich. Also
das ist krass.
Es war denn doch so eine dosierte Überforderung auch, diese Aktion.
Ja.
Also ich kann das nicht schön malen, das ist den Zuspruch, den man bekommt für so eine Aktion, der ist groß und von der Hilfe ist man sehr ergriffen. Aber der Alltag, in dem verbleibt man erstmal alleine und man merkt das jeden Tag natürlich. Mhm. Ich merke auch was ich so nicht kannte in dem Ausmaß.
Was merken Sie, was Sie so nicht kannten?
Dass man jeden Tag ja überlegt, so wenig Geld wie möglich auszugeben. Und das beginnt natürlich, dass ich mir morgens meine Zeitung nicht kaufen kann. Das beginnt, ich kann keine Tasse Kaffee trinken im Café. Mache morgens meine Brote für mittags. Also man versucht, die Sachen so preiswert wie möglich zu bekommen. Man lebt aus den Care-Paketen, die einem Freunde geben. Aber das funktioniert nicht immer so, weil dann ist da was drin für den Backofen und ich habe gar keinen Backofen oder so. Also solche Sachen passieren ständig.
Sind meine Nachbarn klingeln und ja, fragen, haben Sie einen Backofen?
Ja, der Einfallsreichtum, was man machen kann, der entsteht aus der Idee, man hätte mehr Zeit, aber ich habe ja sehr viel Arbeit einfach. Mein normaler Arbeitsalltag geht weiter und ich muss das darin einbauen, einlagern, das geht aber nicht so einfach. Also wenn mich einer zum Mittagessen einlädt, habe ich ja nur meine Mittagspause. Das heißt, ich kann nicht aus der Südstadt nach Mülheim fahren oder dort, wo mich die Leute einladen. Wenn ich aber eingeladen werde, muss ich mich schon nach den Leuten richten auch. Das funktioniert aber operativ nicht so, wie ich das dachte. Mhm. Also sind die Care-Pakete waren schon bisher das Wichtigste im Dezember, was passiert ist.
Okay, haben Sie abgenommen?
Ich glaube schon. Also das ist zwangsläufig so, dass man einfach, also mir wurde im Dezember bewusst, wie sehr man doch daran gewöhnt ist, im Alltag einfach unüberlegt einen Kaffee zu trinken, mittags sich was zu essen zu holen und also so. Das habe ich auch überschätzt. Ich hätte nicht gedacht, was es bedeutet, auf all das zu verzichten, weil es ist sehr viel Zeit, die man denn hat.
Also was bedeutet das, wenn Sie sagen, ich habe es unterschätzt? Was bedeutet das denn jetzt mit dem, wo Sie fast den Dezember geschafft haben?
Ja, das bedeutet, dass man, also die Anerkennung, den Zuspruch bekommt man am Anfang und dass man wird aber von diesem Alltag, durch den man geht, dann so ein bisschen weichgekocht auch. Also man merkt, okay, wenn ich jetzt frei habe oder wenn ich Zeit habe, was mache ich normalerweise? Ich gehe in einen Buchladen, ich gehe in einen Plattenladen. Ich kaufe mir eine Zeitung, setze mich in ein Café und lese oder schreibe. Mhm. So, das ist sofort blockiert, weil was soll ich im Buchladen? Ich kann nichts kaufen, ich kann auch im Plattenladen nichts kaufen. Ich kann mir keine Zeitung kaufen und ich kann mir keinen Kaffee holen. Dann geht man spazieren. Das mache ich sehr gerne. In meinem letzten Buch gibt es ein Kapitel über Gehen und Spazierengehen. Aber das, dann bummelt man und man sieht natürlich nur Geschäfte. Der Kiosk, wo man die Zeitung holte, der Mann winkt einem schon und will einem die so reichen. Aber also man hat gewinnt im Alltag so eine Ökonomie des Wegschauens. Aber wo soll man hinschauen? Weil
was ist mit Büchereien? Da kann man Zeitung lesen, da kann man Bücher lesen, da kann man sich hinsetzen und schreiben.
Ja, ich habe ja auch ein Büro, also mache ich alles. Also ich bin auch von vielen Büchern umgeben. Man widmet sich dann dem, was man hat. Aber dennoch stoße ich auf sehr viel, wo ich sofort intuitiv denke, oh, das kaufe ich für mein neues Buch, für meinen nächsten Text oder das möchte ich haben. Und dann ist man sofort gebremst, nein, das kannst du nicht kaufen, es ist kein Geld da. Du musst so wenig wie möglich ausgeben. Ich war zweimal in der Bibliothek, auch Zeitung lesen. Das ist was anderes, als im Café zu sitzen. Im Café zu sitzen ist einfach wunderbar. Ja? So in der Bibliothek zu sitzen, man muss die Zeitung erstmal bekommen, weil auch andere wollen die lesen. Dann bekomme ich meine Frankfurter Allgemeine dann nicht. Dann gehe ich wieder, schon so ein bisschen frustrierend morgens.
Was hat der ganze Verzicht mit Ihnen gemacht?
Also, ich finde das gut. Ich war hier im Domforum dann zum 30-jährigen Jubiläum des Therapiezentrums für Folteropfer. Kermani hat gesprochen, ich wollte ihn endlich mal sehen auch. Das hat mich so froh gemacht. Im Alltag macht es einen nach einer Zeit traurig.
Okay. Dann reden wir gleich darüber weiter, vielleicht auch über die Traurigkeit, das schauen wir dann mal. Auf jeden Fall reden wir darüber, dass Ihnen die Bücher nicht in die Wiege gelegt worden sind. Es war jetzt ganz viel von Schreiben und Lesen die Rede. Das war Ihnen nicht in die Wiege gelegt, sondern die Technik. Und das erzählen wir gleich. Dr. Frank Berzbach, ich könnte Sie gut, oder ich meine, Sie sind Hochschullehrer. Ich kann Sie einfach als Hochschullehrer vorstellen. Aber in der Schule hatten Sie es überhaupt nicht leicht. Und nach der 10. Klasse hatten Sie die Nase gestrichen voll. Im Fragebogen haben Sie gesagt, wenn ich an die Schule denke, dann denke ich an Angst. Was ist passiert?
Also Oberbergischer Kreis, eine autoritäre geführte Realschule, wo man außer in Fächern wie Religion oder Deutsch war das für mich eine schwierige Erfahrung. Also ich bin nicht gern zur Schule gegangen. Ich habe damit nichts Positives verbunden. Mein Lieblingsreligionslehrer war dann auch für die Schule scheinbar unpassend und musste oder sollte gehen. Das habe ich als Schüler nicht so richtig realisiert, warum er gehen sollte. Aber das war, also meine Begeisterung für Bildung und Bildungssysteme begann erst im Studium. Also nachher oder während des Fachabiturs. Ich habe über den zweiten Bildungsweg das gemacht. Die Grundschule war eine positive Erfahrung. Alternativer, sehr sympathischer Lehrer. Die Realschule waren für mich keine einfachen Jahre.
Heute wird viel über Schule geforscht. Sie sind selbst Bildungsforscher. Wenn Sie jetzt heute in diese Schule gehen könnten und das mal ein bisschen designen, was Sie damals gebraucht hätten, was würden Sie anders machen?
Also die Zeiten sind heute andere. Wenn ich heute in diese Schule gehen würde.
Nee, Sie sollen ja in die Schule von damals gehen.
Wenn ich heute in die Schule von damals. Also eine Atmosphäre der Angst ist für Lernen sicher völlig ungeeignet. Dafür brauchen wir, glaube ich, noch gar keine Bildungsforschung, sondern da reicht ein gesunder Menschenverstand. Und es war oft Angst und autoritätsbestimmt noch da. Was viele Eltern und also eine Schule mit einem guten Ruf, weil es gab da viele Probleme nicht. Also es gab keine Mädchen in Miniröcken und es gab keine Drogen und sowas. Das gefiel den Eltern, glaube ich. Aber also für mich war das kein Entwicklungsraum. Bis auf sehr wenige Inseln. Also diese Fächer, wo man dann belächelt wurde, wenn man sehr gut war. Ich war auch ein eher mittelmäßiger Schüler in der Zeit. Und das führte dann dazu, dass nach der 10. Klasse mein Hauptziel eigentlich war, diesem Bildungssystem zu entfliehen, weil das war für mich exemplarisch natürlich für das Bildungssystem. Ich dachte, Schule ist immer so. Heute erlebe ich viele Schulen ganz anders, mit einer ganz anderen Atmosphäre, Grundatmosphäre. Meine Tochter kommt nächstes Jahr in die Grundschule. Wir haben Schulen angeschaut. Da bin ich begeistert von dem, was ich da erstmal sehe.
Wenn Sie Ihr eigener Sohn wären, was würden Sie ihm sagen? Also Ich denke zum Beispiel an viele französische Eltern, die ja, also die französischen Kinder durchlaufen ein schwieriges Schulsystem. Die müssen sehr, sehr, sehr funktionieren. Und es gibt viele französische Eltern, die so eine Haltung entwickelt haben von, ja, mein Kind, ich bin an deiner Seite, ich leide mit dir, aber da müssen wir durch. Ne? So. Die sich nichts, also das ist ja nicht wenig, aber auch nicht mehr tun können, als mit ihrem Kind zu leiden. Was würden Sie machen, wenn Sie, wenn Ihr Sohn in der gleichen Situation wäre wie Sie? Sie haben ein kluges Kerlchen vor sich, was in der Schule nicht zurechtkommt.
Also ich war, glaube ich, kein kluges Kerlchen in der
Nicht?
Zeit als Schüler. Nee, weiß nicht. Also nur sehr eingeschränkt. Ich glaube, so Klugheit kommt nicht raus, wenn man so blockiert ist in
Das.
vielen Bereichen. Also heute kann man Schulen wählen. Und wenn ich mitbekommen würde, dass jetzt mein Sohn Angst hätte vor der Schule, würde ich schon versuchen, also darüber zu sprechen oder mit Lehrern zu sprechen, wie es dazu kommt, zu dieser Grundatmosphäre.
Bei Ihrem Vater haben Sie mitbekommen, dass er viel gezeichnet hat. Das haben Sie als Kind beobachtet. Das ist als Bild in Ihnen geblieben. Was hat Ihr Vater gezeichnet?
Also mein Vater ist Techniker, Maschinenbautechniker, hat sich hochgearbeitet vom Schlosserlehrling dann selber in die Technik bis zum Techniker über die Abendschule. Und er hatte auch zu Hause noch damals denn mit Tusche und Bleistift, also große Maschinen im Maschinenbau gezeichnet. Und es war für mich ein sehr faszinierender Anblick. Also der große Zeichentisch. Und ich habe an dem Schreibtisch daneben gesessen und auch meine kleinen Fantasiezeichnungen. Autos, Flugzeuge, Schiffe gezeichnet. Ja, und ich fand das faszinierend. Ein Rapidograph, ein Tuschefüller.
Ein
Ja, das sind
Rapidograph.
also Tuscheziehfedern,
Ja.
finde ich bis heute sehr faszinierende Gegenstände.
Sie sind selber technischer Zeichner geworden, aber dann kam der Zivildienst und mit dem kam eine ganze neue Welt. Das war die Psychiatrie und von dieser Welt erzählen wir gleich. Technischer Zeichner waren Sie geworden nach einer schwierigen Realschulzeit im Oberbergischen und dann haben Sie Ihren Zivildienst gemacht. Haben Sie die Psychiatrie als Ort des Zivildienstes gewählt oder ist Ihnen das dieser Ort zugeteilt worden?
Nee, ich wollte was Radikales machen. Also ich suchte eine Herausforderung und wollte, also viele suchen ja dann Zivildienststellen, die so einfach wie möglich sind. Und ich wollte eine schwierige und habe die dann auch gefunden, ein Wohndorf für psychisch Kranke.
Warum? Was war das Movens? Also was hat Sie angetrieben zu sagen, ich will eine Herausforderung, ich will was Radikales machen?
Also ich merkte, zum Ende der Ausbildung oder dann auch im technischen Fachabitur, dass die Technik eine sehr faszinierende Welt ist, aber dass das nicht das Einzige ist. Also parallel begann ich zu lesen, durch plötzlich kannte ich Gymnasiasten und die lasen Romane und die versorgten mich mit für mich eigenartigen Büchern, die aber begannen mich zu prägen ein bisschen. Und da passte die Psychiatrie als ein radikaler Bereich. Also das ist ja was, wenn man das erzählt so, da sagen viele Leute, oh, das könnte ich nie und sowas wollte ich. Also in dem Alter, ja, es war so ein Wagnis.
Okay. Und welche Bücher passten zur Psychiatrie, die Sie gelesen haben?
Es passten keine Bücher direkt zur Psychiatrie, aber also
Sie
Max
haben
Frisch
eben so
Homo
gesagt, die
Faber
Bücher,
zum Beispiel
ja.
enthält ja eine sehr dezidierte Kritik eines technisch einseitig denkenden Charakters. Oder Heinrich Mann, der Untertan einer gewissen Struktur von Charakter, von autoritätshörigem Charakter. Oder also Hermann Hesse mit seinen spirituellen Büchern. Und das sucht was anderes als nur Technik.
Jedenfalls haben Sie vermutet, dass es in der Psychiatrie irgendetwas gibt, was damit resoniert oder was damit korrespondiert oder wie auch immer. Wie war der erste Tag?
Sofort überfordernd, also weil man ging nicht zimperlich um mit Zivildienstleistenden, sondern setzte sie sofort im Dienst ein, ganz normal wie die anderen ausgebildeten Mitarbeiter und ohne dass ich irgendwas gewusst hätte über diesen Arbeitsbereich. Und man war eigentlich in kürzester Zeit alleine für so eine Wohngruppe zuständig und war so im Tagesdienst.
Das hieß was, alleine für eine Wohngruppe zuständig sein.
Es gab Schichtdienste, Früh- und Spätschicht, und man hatte dann mit den Leuten in so einer Art betreutem Wohnen in einem Wohndorf so den Alltag zu führen. Also Arztfahrten zu machen, zu kochen, Medikamente auszugeben, nach Listen Tabak und Kaffee zu rationieren für die Leute einfach auszuhalten, Hausarbeit, so. Also putzen.
Klingt jetzt noch nicht so überfordernd.
Ja, klingt nicht überfordernd. Ist es aber mit 20 oder wie alt ich da war, wenn man so plötzlich so 10, ich weiß nicht mehr genau, ungefähr 10 Menschen pro Wohngruppe, ist man zuständig plötzlich als junger Kerl mit sehr stark psychisch gestörten, psychisch behinderten, also langzeitbehinderten Menschen und ist mit denen dann unterwegs zum Arzt und überall fallen diese Leute auf.
Und man selbst dann auch.
Und man selbst natürlich auch. Und ja, das war auch schon, da gab es viele Bereiche, die haben Spaß gemacht, aber es ist auch viel Schufterei. Also das Bad zu putzen, das weiß jeder, der mit Pflegesachen zu tun hat und unter Zeitdruck und die Leute stehen einem auf den Füßen. Ja, es gibt in den Werken der Barmherzigkeit einen sehr eigenartigen Hinweis. Eins lautet, anstrengende Personen aushalten. Mhm. Das habe ich im Katechismus nachgelesen.
Lästige Personen aushalten, steht da. Ja.
Und ich habe das überhaupt nicht verstanden und dachte, wieso steht das in einer Reihe mit Flüchtlinge aufnehmen und so, mit diesen Großthemen. Aber in der Psychiatrie habe ich gelernt, was das bedeutet, wenn man...
Ich glaube, da muss man nicht bis in die Psychiatrie.
Das kann man im Alltag auch, ja.
Kann man gut lernen. Ne? Also von Anfang an so eine Überforderung. Ich habe Sie im Fragebogen gefragt, was Sie gelernt haben über sich in der Psychiatrie, also in der Arbeit in der Psychiatrie. Und Sie haben gesagt, dass ich nicht homophaber bin.
Ja, diese Ingenieurswelt, aus der ich kam, die ist natürlich sehr rational geordnet. Das sind sehr technisch denkende Menschen. Das können die auch sehr, sehr gut. Aber sie haben wenig Gespür für das Soziale in vielen Bereichen oder wie ich das erlebt hatte auf den Ingenieurbüros. Und in der Psychiatrie, da tickt die Welt ja anders. Also diese Leute sind sehr tragisch erkrankt, oft durch Drogenkonsum auch, von dem sie nicht mehr wegkamen, mit starken Schädigungen. Und da ist die Rationalität außer Kraft gesetzt einfach. Das kann man technisch auch nicht lösen. Ja, so nichts,
okay, also Sie haben, dann heißt das, wenn ich das jetzt versuche mit meinen Worten zu sagen, um dabei zu prüfen, ob ich es verstanden habe, dann haben Sie sozusagen erkannt, ich bin mehr als mein Verstand. Ich bin mehr als ein technisches Wesen. Ein rationales, technisches Wesen.
Das hatte ich auch schon vorher geahnt, aber ich habe auch gelernt, dass die Welt nicht technisch regulierbar ist in diesem Bereich. Ja.
Eine Konsequenz war, dass Sie studieren wollten, dass Sie denken wollten. Darüber sprechen wir in der zweiten Stunde und vorher bin ich gespannt, was Sie uns mitgebracht haben als Text.
Domradio, das Wort.
Der Prozess des Offenbarwerdens vollzieht sich nicht in isolierter Existenz, sondern nur mit dem anderen. Ich bin als Einzelner für mich weder offenbar noch wirklich. Der Prozess des Offenbarwerdens in der Kommunikation ist jener einzigartige Kampf, der als Kampf zugleich Liebe ist. Liebender Kampf. Als Liebe ist diese Kommunikation nicht die blinde Liebe, gleichgültig welchen Gegenstand sie trifft, sondern die kämpfende Liebe, die hellsichtig ist. Sie stellt in Frage, macht schwer, fordert, ergreift aus möglicher Existenz die andere mögliche Existenz. Ein Text von Karl Jaspers.
Reden wir erst über den Text oder sagen Sie uns ganz kurz, wer Karl Jaspers ist?
Ein deutscher Existenzphilosoph. Also es gibt zwei deutsche Existenzphilosophen, den unsympathischen Martin Heidegger und den sympathisch-liberalen Karl Jaspers. Und an den Universitäten ist Heidegger viel berühmter und ich halte aber Karl Jaspers für sehr viel bedeutender.
Okay, deswegen haben Sie Karl Jaspers mitgebracht. Das heißt, Philosophie ist auch was, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, was Ihnen nah ist. Und Sie haben ausgewählt... über den Prozess des Offenbarwerdens. Warum haben Sie das ausgewählt? Bleiben wir erst bei dem Warum, kommen wir dann zum Was.
Es gibt bei Karl Jaspers zwei Weisen der Selbstwerdung, die komplementär zu leben oder praktizieren sind. Das ist die Kommunikation und die Meditation. Das eine ist also die Sammlung der Rückzug und das andere ist in Kommunikation gehen. Der Text, den ich vorgelesen habe, aus dem Teil über Kommunikation, weil Ja, die existenzielle Kommunikation unterscheidet von der oberflächlichen Kommunikation, die wir so in unserem Rauschen alltäglich haben. Also eine wirkliche tiefe Begegnung in den Grundsituationen des Lebens zwischen Menschen.
Und er hat gesagt, wenn ich es richtig gehört habe, es geht um den Kampf, der als Kampf zugleich Liebe ist. Was meint er? Wovon spricht er da?
Genau, also der liebende Kampf ist etwas, was betont für mich persönlich jetzt, wir verbinden mit Kampf immer militärische, kriegerische Metaphern und mit Liebe immer dann das Gegenteil. Er verbindet das und zeigt, welche Ernsthaftigkeit, Anstrengung und lebenslanger Kampf es auch sein kann, in der Kommunikation liebend zu agieren, in Bezug auf ernste Themen. Und eine auf den ersten Blick paradoxe Verbindung, aber für mich eine sehr faszinierende Stelle in seinem im zweiten Band seines Hauptwerkes, weil ich, wenn ich mich als kämpfend verstehe, muss es nicht was Negatives sein. Also ja, so Psychologen sagen natürlich immer, man soll nicht kämpfen, Gelassenheit und so, würde ich alles unterschreiben. Aber das ist ein philosophischer Text, der dieser Kampf hat auch kein Ziel bei Jaspers. Man kann ihn nicht gewinnen in dem Sinne. Aber die Liebe hat auch etwas Kämpferisches und das ist mir sympathisch. Für mich ist das eine Kraftquelle.
Wofür kämpfen Sie denn in der Liebe? Oder in Ihrer Selbstwerdung mit den Menschen, die Sie lieben? So, er macht ja deutlich, dass es nicht alleine passieren kann.
Ja, also wofür ich kämpfe, das habe ich, also die Frage habe ich mir noch gar nicht so richtig gestellt. Also wichtig ist, dass man nicht aufgibt. Also dass man den Kampf nicht aufgibt, weil die Welt einen natürlich permanent auch enttäuscht, niederschlägt, frustriert, man ist Stimmung ausgesetzt, man kann das Leid nicht direkt ändern, so sehr man das möchte. Und dennoch muss es so ein großes Trotzdem geben. Also da ist, glaube ich, Albert Camus auch gar nicht so weit. Also wir müssen trotzdem weitermachen, ja, weiterkämpfen. Und für mich dieser Text oder dieser Gedanke von Jaspers stellt so das Konzept bereit, dass wir die Anstrengungen der Liebe nicht aufgeben dürfen, nur weil sie enttäuscht wird.
Ein Mensch, dem Bücher wichtig sind, dem Denken wichtig ist, dem Philosophie wichtig ist, der Pädagogik und Psychologie und noch vieles anderes mehr studiert hat. Wie ging das bitte mit einer Ausbildung, einer Lehre als technischer Zeichner?
Also man darf ja über den zweiten Bildungsweg Fachabitur machen. Ich habe dann technisches Fachabitur gemacht. Danach ist man aber frei in der Studienwahl, zumindest im Rahmen von Fachhochschulen. Man darf nicht an die Universität, aber man darf an Fachhochschulen. Und ich musste nicht technische Fächer studieren, sondern konnte auch in die Pädagogik gehen, soziale Arbeit gehen. Und das war das Einzige aus dem Spektrum, was mir erlaubt war. Also ich durfte nicht Philosophie studieren, Literatur, Theologie. Das hatte ich mich alles erkundigt, aber das darf man mit Fachabitur nicht. Also damals sagten einem die Professoren denn, sie haben ja nicht einmal Abitur. Und dann nimmt man so das geringste Übel und ich hatte mir das Fächerspektrum angeschaut damals im Bereich.
Und das Abitur noch ein Jahr weiterzumachen, das war keine Option?
Ach, ich wollte an die Hochschule. Hm. Also ich wollte einfach an die Hochschule und jetzt beginnen und aus diesen engen Schulsystemen raus.
Okay.
Und ja, in der Pädagogik haben sie ein breites Fächerspektrum und sie haben auch Philosophie und ich konnte Kulturpädagogik belegen und ich konnte mich als Gasthörer an der Universität einschreiben und dann, das war vor dem BAMA-System, also chaotische Hochschule.
Es war vor Bologna.
Da durfte man sich Bildung quasi frei aneignen.
Was war das Tolle am Studium?
Nicht mehr bevormundet zu werden, belohnt dafür zu werden, dass man mehr macht als die anderen, frei Themen wählen zu können, auf zum Teil sehr intelligente Leute zu treffen bei den Professoren, ein paar haben mich beeindruckt einfach. Das war plötzlich das, wo ich morgens um 7 aufstehen konnte und mich an den Schreibtisch setzen und das durcharbeiten, was ich durcharbeiten wollte. Und wenn ich Frage hatte, konnte ich in die Sprechstunde gehen und mir wurde geholfen.
Sie haben dann promoviert. Also das heißt, es gab so eine Lust an den Geisteswissenschaften daran, was zu erkennen? Oder woher kam das, dass Sie gerne promovieren wollten?
Also der Weg ist sehr weit. Wenn man über den zweiten Bildungsweg geht, hat man auf jeden Fall einen Selbstbewusstseinsschaden. Man wird immer so behandelt, so zweiter Klasse, man darf nicht an die Universität. Und ich wollte aber in die Wissenschaft, und das ist aber schwierig über diesen Weg. Ich hatte dann ein Stipendium für Ausnahmemenschen, die von Fachhochschulen kamen und trotzdem promovieren wollten. Dennoch war das sehr schwierig und der Wechsel an die Universität, also nach Bonn wechseln, ging gar nicht. Ich sollte im ersten Semester beginnen, wieder nach dem ersten Hochschulabschluss. Und nach Frankfurt zu wechseln war besser, eine liberalere Universität. Ich musste dennoch das ganze Universitätsdiplom nachholen. Habe das dann in 4 Semestern gemacht. Und dann war ich so tief drin, dass ich auch gar keinen anderen Ort mehr wusste, wo ich hin sollte. Also ich wollte dann forschen. Und
Was wollten Sie forschen?
Habe ich gemacht. Das waren Themen zwischen Erziehungswissenschaft und Ethik, in der ich wollte mich mit Philosophie beschäftigen und konnte mir dann so ein Thema zurechtbasteln, was sich ethischen Problemen stellt. Und es war philosophische Forschung im eigentlichen Sinne, also sehr theoretisch orientiert. Ich wollte nichts Praktisches machen, ich wollte in die Welt des Wissens und das war ganz schön. Also,
Sie haben am Ende von dieser Promotion, für diese Promotion, den Deutschen Studienpreis bekommen. Im Fragebogen haben Sie gesagt, also habe ich gefragt, wie war das für Sie? Haben Sie gesagt, Anerkennung war das. Wer hat Ihnen die Meldung überbracht? Was haben Sie gedacht, als Sie das gehört haben?
Also ich habe den Deutschen Studienpreis gewonnen, nicht für die Promotion, sondern für eine extra dafür angefertigte Arbeit in der Zeit. Und das war, an der Universität wird man sehr stark gebremst durch Pflichtprogramme. Ich sollte Sachen wiederholen, die ich längst gemacht hatte und musste das alles auch tatsächlich wiederholen. Aber das war sehr stark unterfordernd und ich konnte nebenbei bei Wettbewerben mitmachen und habe dann da einen 4. Preis gewonnen. Und da kommt plötzlich ein Brief, wo drin steht, Sie haben gewonnen und Sie bekommen da auch Geld. Also für mich in der Zeit unglaublich viel Geld. Ich glaube 1500 D-Mark, also es war gigantisch als Summe für mich, unvorstellbar. Und man wurde eingeladen zu Workshops mit anderen Studienpreisträgern.
Ja, und das, also es war diese Anerkennung und es war auch ein neuer Raum, in dem Sie Gleichgesinnte treffen konnten?
Ja, ich traf ehrgeizige Leute plötzlich, die im Studium als so eine Art Fulltime-Sache sahen, weil auch an der Universität oder an den Hochschulen ist es so, dass eigentlich nur ein sehr kleiner Teil das Fulltime machen will. Die meisten wollen einen Abschluss. Und viele interessieren sich nicht unbedingt für Wissenschaft, sondern eher für eine Berufspraxis. Man ist als Wissenschaftsorientierter an den Hochschulen eher ein Außenseiter. Und da traf ich plötzlich nur solche Leute und war in einer Gruppe von Leuten, die alle, egal aus welcher Richtung sie kamen, Fulltime sich mit Wissenschaft beschäftigten.
Sie haben dann noch als Bildungsforscher an der Uni in Tübingen gearbeitet und danach als Fahrradkurier. Das müssen Sie mir erklären, aber gleich. Im Domradio die Sendung Menschen. Und heute folgen wir dem Weg, den Franz Berzbach in seinem Leben bis jetzt gegangen ist. Und da sind wir jetzt an der Stelle, wo Sie nach der Promotion als Bildungsforscher an der Uni in Tübingen gearbeitet haben und auf einmal danach als Fahrradkurier. Nicht als irgendein Fahrradkurier, sondern als ein Fahrradkurier für einen Buchladen, also ein besonderer Fahrradkurier, aber doch ein Fahrradkurier. Was ist passiert?
Also ich war 1,5 Jahre in Tübingen an der Uni und danach bin ich nochmal an die Uni Frankfurt gewechselt in die Forschung für so 1 Jahr. Und man hat ja nach der Promotion ein bisschen die Fantasie, dass man danach dann frei forschen, denken darf. Das, also nach der Promotion ist es so die unterste Stufe in dieser Wissenschaftshierarchie. Aber zunehmend kam auch die Erkenntnis, dass es dann in der Forschung um Geld, um Strategie, um Förderung, um so administrative Sachen vor allem geht. Und in Tübingen bekam ich ein Stellenangebot, ein attraktives für eine Stelle, die aber rein so im Rahmen der quantitativen statistischen Forschung angesiedelt war. Und das hat eine große Krise in mir ausgelöst, weil ich dachte, also ich habe die Technik verlassen, um nicht nur zu rechnen. Und jetzt soll ich genau wieder da landen. Und das wollte ich irgendwie nicht. Und dann konnte ich nochmal nach Frankfurt wechseln in die Biografieforschung. Und das war aber so, dass das wirklich auch ein brotloser Job ist. Also ich habe monatelang an einem DFG-Antrag geschrieben, denn dort.
Das ist die Deutsche Forschungsgesellschaft, ja, wo man versucht, Unterstützung zu bekommen.
Genau, ja. Und dann, aber das ist ein Geklüngel und strategisch. Und es gab einen Streit mit meinem Chef, der mir dann an bestimmten Punkten sagte, ja, du hast ja recht, aber wir machen das anders, weil wir müssen es so machen, dass es das Geld gibt. Und da dachte ich mir, ich muss agieren wie ein Unternehmer, ohne selbst im geringsten Geld zu verdienen. Also man bekommt ja in der Wissenschaft durchaus öfter, wenn Lücken zwischen Verträgen sind, dann wird verlangt, man soll sich arbeitslos melden, aber weiterarbeiten an der Uni und so. Und das habe ich aber nicht gemacht. Also da habe ich mich geweigert schlichtweg. Und ich merkte zunehmend, dass nicht das System falsch ist, aber ich in diesem System. Und habe dann in einer Situation gekündigt, ohne was Neues zu haben. In einer Art von Mut und aber sicher auch ein bisschen waghalsig und bin dann wieder zurückgegangen nach der Promotion in den Buchladen, in dem ich mein Studium immer gearbeitet hatte und habe für diesen Buchladen ein Jahr Bücher ausgefahren in Bonn und war da befreit und glücklich. Und das war für mein Ego gar kein Problem. Also Geld hatte ich sowieso nicht. Also im Buchladen hatte ich genauso viel. Ich hatte mit Büchern zu tun. Ich hatte mit Leuten zu tun, die sich immer freuen, wenn ich die Bücher lieferte. Und ja,
so traumhaft kann es ja nicht gewesen sein, sonst hätten Sie es ja nach einem Jahr vielleicht weitergemacht. Sie sind heute Dozent an zwei Fachhochschulen. Also war es dann eben irgendwann gut mit, war das wie so eine Pause in Ihrem Leben? Oder?
Ich habe mich dann für eine freie Mitarbeit beworben an einer Hochschule für Lehraufträge, weil ich das kombinieren wollte. Der Buchladen war nicht Vollzeit, es war nur Teilzeit. Ich hatte also noch Zeit, also übrig, und bin dann wieder an Fachhochschulen allerdings dann in die Lehre wieder eingestiegen. Fachhochschulen sind kleiner, anders organisiert. Es ist nicht so ein harter Wind wie an der Universität in Bezug auf Gelder. Und ja, bin ich irgendwann durch Bewerbung und Förderung in den Mittelbau, zumindest mit einer halben Stelle gerutscht und mit Glück und Kontakten dann auch eine unbefristete Stelle, also eine der ganz wenigen Stellen, die es ja für den Mittelbau gibt. Und das ist heute für mich ein guter Rahmen, um zu lernen und zu schreiben.
Sie haben ja noch eine zweite Dozentenstelle an der privaten Schule.
Ja, genau. Also das geht nur mit zwei halben Stellen so halbwegs. Und dann kommt die Autorenexistenz hinzu. Und ja, das klappt mal mehr, mal weniger. Aber es macht meistens Freude. Ich habe so meine Nische, in der ich lehre und schreibe.
Und dann schreiben Sie manchmal auch andere Sachen. Sie können auch böse Artikel schreiben über verwöhnte Kinder oder über Studenten, die sich wie Schüler aufführen.
Ja, das gibt's.
Man liest es und denkt, oh, es ist ein bisschen so, als wenn sie Feuer spucken. Es kommt so Feuer aus dem Bildschirm raus. Was brauchen Studenten heute denn? Kann man das kurz sagen?
Also es gab in der Frankfurter Allgemeinen zwei Texte, wo ich ja ein bisschen auch wirklich meine Wut über das Studieren heute und die im Hinblick auf das Pädagogikstudium äußern musste. Ich habe sehr, sehr viel Zuspruch bekommen, weil ich Sachen ausgesprochen habe, die, glaube ich, viele denken, aber nicht sagen, damit sie einfach ihre Ruhe haben. Ja, was brauchen Studenten heute? Das ist schwer zu sagen. Es ist sehr verschult heute. Und ich unterrichte im Masterstudiengang, das hat eher was mit Schulstrukturen zu tun. Also Studenten heute dürfen sich nicht frustrieren lassen von diesen engen Strukturen, die vorgegeben werden. Man muss so ein bisschen suchen, die Freiheit. Das ist ein bisschen enttäuschend für die Hochschullehrer und für die Studierenden.
Das heißt, sie brauchen Frustrationstoleranz. Dann können sie vielleicht ein kreatives Leben führen, wenn sie das denn möchten. Sie jedenfalls haben ihr erfolgreichstes Buch so genannt, Die Kunst, ein kreatives Leben zu führen. Was das für eine Kunst ist, will ich wissen, aber erst ist der Kollege von den Nachrichten dran. Unser Gast heute im Domradio in der Sendung Menschen hat einen Bestseller geschrieben. Ich glaube, das kann man sagen, wenn ein Buch 80.000 Mal gedruckt worden ist. Und das heißt, die Kunst, ein kreatives Leben zu führen. Was ist das für eine Kunst?
Also, das ist mein zweites Buch über Kreativität. Und das erste Buch, Kreativität aushalten, ist so ein praktisches Arbeitspsychologiebuch gewesen für Kreative. Und bei diesem zweiten Buch, die Kunst, ein kreatives Leben zu führen, wollte ich das gleiche Buch nochmal schreiben, aber aus einer anderen Quellenperspektive. Eher aus philosophischen, theologischen, also christlichen, buddhistischen Quellen inspiriert. Und aber auch künstlerisch. Also Joseph Beuys spielt da eine Rolle. Das ist eher der Versuch, so ein bisschen eine Arbeitsphilosophie oder Arbeitskunst Philosophie zu schreiben, aber so, dass jeder das lesen kann. Also es ist kein akademischer Text. Und ja, das ist für Leute, die Arbeit und Leben nicht so gerne trennen, sondern ihre Arbeit als kreativ verstehen, egal welche Tätigkeit das ist. Und ja, das funktioniert ganz gut. Also es spricht viele Leute an. Achtsamkeit spielt eine Rolle. Alltag spielt eine Rolle. So, es ist, es kriegt viel Post und so, und es gibt schöne Rückmeldungen.
Was für Post?
Leserpost. Also schreiben Leute mir Mails oder Briefe oder Nachrichten und schreiben, was sie probiert haben aus den Kapiteln oder was sie jetzt anders machen oder berichten eigene Erfahrungen. So, das betrifft sehr unterschiedliche Bereiche des Buches.
Haben Sie diese Kunst für sich erlernt oder studieren Sie noch, ein kreatives Leben zu führen? Sie schreiben Bücher, Sie unterrichten im weitesten Sinn im kreativen Bereich. Also ich nehme mal davon aus, dass Sie denken, also dass Sie von sich annehmen oder sagen, ich führe ein kreatives Leben. Mit der Kunst oder ohne die Kunst, es kreativ zu führen?
Ja, also ich sag mir das selber natürlich nicht in dem Sinne, sondern es gibt einfach auch viele Tage und Arbeitsbereiche, da halte ich mich einfach für einen, der ganz normal so seinen Alltag durcharbeitet und schuftet. Und dann gibt's, ist es natürlich schön, Schreiben auch zum Beruf gemacht zu haben im bestimmten Bereich. Aber es hat auch immer mit viel Verzicht zu tun, weil meine Entscheidungen gegen bestimmte Berufswege sind immer auch natürlich Entscheidungen gegen finanzielle Sicherheit, gegen so ein gewisses Prestige, gegen so. Das macht einen freier in dem Bereich. Also es, mir redet tatsächlich wenige Leute rein, was ich schreibe. Ich muss da keinen Markt bedienen. Aber es gibt Tage, da zweifle ich da sehr stark auch dran, ob das richtig ist. Also da muss man, so jetzt gerade im kargen Dezember jetzt, stehe ich oft vor der Frage, dass ich denke, hätte ich doch, also wäre ich doch Ingenieur geworden, hätte ich einen vernünftigen Beruf mit einem normalen Einkommen. Das gibt es, diese Zweifel gehören dazu. Wenn ich auf Lesereisen bin oder über das Buch spreche oder Texte schreibe, dann sind diese Zweifel weg. Dann denke ich, ja, das ist, es muss auch mal Leute geben, die Unnützes machen, also wie Bücher schreiben. Das braucht die Welt auch. Also es gibt viel Zuspruch.
Es gibt so ein Bild von einem Autor, was der ist. Sie haben erzählt, dass sie damit viel konfrontiert werden, dass es so ein schönes Leben ist. Man wohnt in einer netten Wohnung und so gegen 10 geht man mal zu einem schönen Schreibtisch und fängt dann entspannt an zu arbeiten. So ist es nicht, oder? Sie fangen früh an und Sie sind so ein strukturierter Mensch.
Ja, nee, so ist es nicht. Also auf einer Lesung in Hamburg fragte mich eine Frau, wie habe ich mir ihr Leben als Schriftsteller vorzustellen? Und es kam schnell raus, dass die so ein bestimmtes Autorenbild hatte und ich habe sofort gemerkt, dass mein Alltag ganz stark davon abweicht, also leider auch abweicht. Faktisch für die meisten, die schreiben, ist es ja, man hat seinen Berufsalltag und versucht nebenbei noch Bücher zu schreiben. Das ist so die Realität. Und ich kämpfe mich natürlich genauso durch den Alltag mit allen Widrigkeiten wie alle anderen auch. Nur statt an bestimmten Punkten vor dem Fernsehen zu landen oder andere Dinge zu tun, lese ich mehr oder versuche noch da auch noch zu schreiben. Und also ich hätte gerne so eine Thomas Mann-hafte Villa und so eine Autorenexistenz. Die Gefahr ist denn, wenn man so als Autor lebt, so berühmt ist, dass man von Erfahrungen natürlich auch abgeschnitten wird. Und man kann, glaube ich, nur schreiben über Dinge, die man auch erfahren hat. Also das Buch über Arbeit.
Ich weiß nicht mehr genau wo, ich glaube es ein Kapitel, eine Kapitelüberschrift ist oder jedenfalls schreiben Sie irgendwo über Kreativität als weltlicher Orden und Sie haben auch erzählt, dass Sie, dass das Ordensleben Sie eigentlich anzieht und dass Ihnen das so ein, na, so ein inneres Bild ist. Darüber sprechen wir gleich. Kreativität als weltlicher Orden, wo auch immer Sie das geschrieben haben, Frank Berzbach, heute zu Gast in der Sendung Menschen im Domradio. Das kann ich gerade gar nicht rekonstruieren, aber Sie haben das geschrieben. Und was ist das denn? Und Sie haben gleichzeitig gesagt, also dieses Ordensleben, das gefällt mir.
Also ich war für dieses Buch auf der Recherche nach Orten, wo Kreativität über die Kunst, Kultur, Wissenschaftsgeschichte stattfand und fand natürlich sehr schnell die Klöster. Also aus den Klöstern kommt eine unendliche Vielzahl von kreativen Leistungen in allen Bereichen. Und das muss mit diesem Ort zu tun haben. Das fasziniert mich. Jetzt gibt es Texte auch über so eine Art inneres Mönchtum, solche Dinge. Dieser Rhythmus ist sehr stark. Die benediktinische Arbeitslehre ist sehr ausgefeilt und sehr die Kreativität protegierend. Also da hängt schon, und so welcher Orden, also ich glaube, die Entscheidung, dass man das ganze Leben als so eine Art kreatives Projekt, nicht Projekt, aber kreative Veranstaltung sieht, die ist schon eine Entscheidung auch gegen viele prestigebringende oder geldbringende Bereiche. Also auch gegen Sicherheit zum Teil. Das heißt nicht, dass ich so, man muss nicht bohem sein, also in dem Sinne, das, oder auch nicht so zurückgezogenes Genie in seiner kleinen Kammer. Aber das ist denn eine Belohnung, die sich durch dieses kreative Arbeiten selber gibt. Man darf sich finanziell nicht zu sehr davon abhängig machen, sonst muss man zu sehr Märkte bedienen. Aber man kann es kombinieren. Und ich kenne viele und bin fasziniert von Leuten, die einen Job haben, mit dem sie sich finanzieren, nicht so die höchsten Ansprüche haben und dann im zweiten Teil oder in einem anderen Teil Dinge tun, die sie tun wollen. Also fotografieren, zeichnen, Musik machen, schreiben. Also die sich anderen sinnvollen Dingen widmen und die das dann auch aushalten in dieser Kombination. Wir können nicht alle ins Kloster gehen und der Grund, ist, ins Kloster zu gehen, ist ja auch nicht, dort kreativ zu sein. Aber man steht außerhalb des Klosters dann vor dem Problem, sich selber diese Struktur und den Rhythmus zu geben. Und da sind Kreative relativ wenig vernetzt auch. Also das sind viele Einzelkämpfer, die dann viele in ihrer eigenen Existenz herumprobieren. Aber sie bilden in gewisser Weise auch eine Leidensgemeinschaft, die sich nochmal enger auch austauschen könnte.
Naja, es gibt ja so viele neue Strukturen, wo Leute sich in Kollektiven zusammenschließen oder Coworking Space, also zusammen was mieten und dann zusammenarbeiten, Coworken zusammenarbeiten und wie das alles heißt. Also es gibt es schon, oder nicht? Oder ist das ganz wenig im Verhältnis?
Nein, das nimmt zu. Also und das ist auch alles, das sind gute Entwicklungen. Also man muss dem Homeoffice eventuell entgehen und den spezifischen Problemen, indem man denn wieder die Geselligkeit sichert und mit anderen gemeinsam arbeitet. Aber das mit dem Orden, das ist natürlich jetzt mal eine Gemeinschaftsidee auch, dass sich Leute nochmal anders, vielleicht existenzieller begegnen. Aber ich finde diese neuen praktischen Arbeitsformen alle gut. Also das sind Schritte in die Richtung auch.
Wie machen Sie das selber? Also wie geben Sie sich selber so eine Struktur, wie man sie im Orden einfach vorfindet?
Die kann man nicht imitieren. Also das wäre eine Illusion, dass man das versucht. Aber also für mich spielt ja auch die Zen-Praxis eine Rolle. Also ich meditiere und sitze auf so einem Kissen und beschäftige mich da mit Dingen. Und das hat viel mit Disziplin auch zu tun. Also ich kann diszipliniert arbeiten, weil ich arbeite sehr gerne. Ja, ich versuche in den Bereichen, wo ich mit Hochschullehre zu tun habe, im Semester die Einsamkeit halbwegs zu sichern und wenn ich im Sommer in der vorlesungsfreien Zeit viel alleine bin und schreibe, die Geselligkeit zu sichern. Okay, ja, also das, ich versuche es. Also das heißt nicht, dass das immer gelingt, aber also meine Freundin ist Illustratorin, also ist auch in dem Bereich und da ist man schon mal zu zweit, ja, mit diesem liebenden Kampf, um das mal so zu sehen, auch gegen, also oder fürs Überleben.
Ich würde gerne nochmal zurückkommen, Sie haben gerade gesagt, also ein Teil von mir ist, also ein Teil meines Lebens ist Zen-Praxis, das ist ja was ganz Ritualisiertes, mit dem man sich auch Struktur geben kann. Sie machen das auch jeden Morgen, also es ist jetzt nichts, was irgendwie in der Theorie stattfindet, sondern was Sie richtig praktisch machen. Und am Anfang haben wir über die 7 Werke der Barmherzigkeit gesprochen, die es ja auch in 2 Ausführungen gibt. Die gibt es als Taten und die gibt es als geistige Werke. Also zu den geistigen Werken gehört das mit den lästigen Menschen aushalten. Genau. Wenn ich nochmal zum Anfang zurückkomme, Sie haben sich für den Dezember für eine radikale Armut entschieden. Und wir haben am Anfang erzählt, dass das viel mit Ihnen macht. Glauben Sie, dass das noch weiter wirken wird jetzt oder ist es mit dem Ende Dezember, sind Sie froh, wenn das Geld vom Januar auf dem Konto ist und Sie nicht mehr und Sie einfach einen Kaffee trinken können, wenn Sie einen Kaffee trinken wollen?
Ja, also das ist ein Retreat tatsächlich. Also dieser Dezember, das ist auch von Gleismann inspiriert. Also ich wollte ein bisschen diese Herausforderung. Ich hätte nicht gedacht, dass es so.
Mal vielleicht erklären. Werner Glasmann ist ein amerikanischer Zen-Lehrer, ursprünglich Jude, der einen Orden gegründet hat und der das sehr stark praktiziert, Menschen in Situationen steckt, die gehen nicht ins Kloster meditieren, die meditieren auf der Straße, die müssen dann auch nachts da übernachten und so weiter. Also von dem ist es inspiriert, ja? Entschuldigung, ja. Was?
Und Also ich freue mich sehr, wenn das Januargeld da ist, nur ändert das ja nicht viel, weil ich habe ja denn nicht plötzlich wieder Geld, weil es fehlt ja jetzt monatelang dieses Dezembergeld und also das mit der Armut geht schon erstmal so weiter. Ich muss mich da irgendwie versuchen mit anzufreunden. Also ich habe meiner Tochter ein Bilderbuch über Franziskus vorgelesen, war selber denn sehr bestochen von dieser Armutsidee, Bereich, mit dem ich mich nicht viel beschäftigt habe vorher, aber was naheliegend ist für einen Autor, wahrscheinlich werde ich was über dieses Armsein in einer Wohlstandsgesellschaft schreiben auch, also zumindest einen Essay, wie das so ist, diese Ausgeschlossenheitserfahrung, diese ja zum Teil auch Langeweile, also dieser Verzicht permanent, also das, ich kämpfe da mit mir auch noch rum. Also
am Anfang ist ja deutlich geworden, da sind wir stehen geblieben dabei, dass sie das auch traurig macht, dass es einfach auch mit Traurigkeit zu tun hat. Gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, das ist eine Spur, ich habe das war eine Entscheidung und ich habe das freiwillig gemacht und ich habe zumindest die Hoffnung, dass da irgendwann nochmal was Positives rauskommt? Oder ist das zu früh oder vermessen oder ist es jetzt einfach gerade, wie es ist?
Ja, es ist vielleicht noch ein bisschen zu früh. Also im Moment ist noch die Leidenszeit. Jetzt kommt diese Woche Weihnachten. Da wird man natürlich familiär mal verwöhnt. Also die Freude über die kleinen Dinge nimmt ja sehr stark zu, denn ich freue mich sehr auf ein Glas Wein und auf solche Dinge. Und das muss ich einfach mal sehen, wie das nächste denn weiterläuft. Ich hoffe natürlich, dass das eine spirituelle Wirkung hat, wobei die nicht im Vordergrund steht. Also ich habe das gemacht, weil ich diesem Therapiezentrum für Folteropfer Geld spenden wollte. Die können keine alten Bettlaken gebrauchen, die brauchen Geld. Mhm. Das ist der Grund. Und nicht der Grund, dass ich mich spirituell entwickeln will. Ich wollte es einfach machen und die Folgen, mit denen muss ich jetzt irgendwie klarkommen. Aber die haben ein bisschen mehr Geld als vorher.
Also, ja. Das ist irgendwie, ja, und alle, die sich, es gibt ja auch Menschen, die sie dann auch unterstützt haben, auch mit Geld unterstützt haben, haben sozusagen sich daran so ein bisschen beteiligt. Die haben dann irgendwie den Folteropfern wenigstens mal eine Tasse Tee hingestellt, oder?
Ja.
Indirekt.
Also, mir hat jetzt keiner direkt Geld gespendet.
Ach so, ich dachte, das hatte ich so verstanden, dass es Leute gibt, die...
Nee, das haben, also Leute haben Care-Pakete, also uns, also meine Freundin macht das ja auch mit, also die hat auch kein Geld. Und also die geben uns, die versorgen uns so ein bisschen. Die geben Essen ab und sowas. Ja, das ist viel passiert.
Okay. Was wünschen Sie sich? Kommt bald ein neues Jahr. Was wünschen Sie sich?
Ach, ich wünsche mir ehrlich gesagt wieder ein bisschen Geld. Okay. So trivial das jetzt ist. Also wenn das fehlt, merkt man doch die Bedeutung. Also wenn es an die Grundsicherung geht. Ansonsten, ich habe gar nicht so große Wünsche. Also ich kann da so schnell gar nichts formulieren, weil ich wünsche mir, gesund zu bleiben. So diese Dinge wünsche ich mir, so ganz basale, keine besonderen
Wünsche.
Okay,
das kostet aber gar kein Geld.
Das kostet, ja.
Weiß man es nicht, muss man anfangen drüber nachzudenken.
Also wenn man die Qualität der Ernährung berücksichtigt, kostet das schon auch Geld.
Ja, zum Beispiel, oder die Möglichkeit, sich zu erholen oder in gute Luft zu sein oder Abwechslung zu haben, dann kostet es in der Tat Geld.
Also mir ist jetzt nach diesem Dezember erst klar, was alles Geld kostet. Also und wir sagen alle, uns bedeutet das nicht, solange wir das haben. Okay. Also in dem Moment, wo ich den Kaffee bestelle und mir eine Zeitung kaufe, denke ich, ach, das hat nicht so eine große Bedeutung. Wenn ich den fünften Tag nicht habe, dann merkt man das schon.
Also, dann wünsche ich Ihnen, dass das Geld zurückkommt zu Ihnen. Jedenfalls so, dass Sie keinen bitteren Verzicht leben müssen. Ich danke Ihnen für die Zeit, in der Sie ja nicht arbeiten konnten und kein Geld verdienen, wenn Sie heute Morgen zu uns kommen. Also vielen Dank dafür. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wer weiß, was an Inspiration hoffentlich für Sie dabei war. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut.